Und die Glücksfee beim Lotto, nur gibt es hier keinen Million zu gewinnen, sondern im höchsten Fall eine weiterführende Antwort und im schlechtesten Fall eine unbefriedigende. Vielleicht haben Sie auch gefragt, warum denn die Sache hier aufzuschreiben und Karton zu wählen, warum nicht direkt zu fragen, wäre ja auch möglich. Also ich habe das Prozedere nicht ausgesucht, aber ich vermute, dass es damit zusammenhängt, hier einen gewissen Grad von Anonymität zu gewährleisten, dass eben dann niemand hintersteht und die anderen im Finger und sagt, du stellst diese Frage, das hätte ich aber nicht gedacht, sondern dass hier dann keiner ganz genau weiß, woher das kommt. Also, das heißt, ich versuche hier immer dann ein bisschen zu verstehen, was hier gefragt wird. Und wenn nicht, dann brauche ich ja gerade mal jemanden, der mir hilft, das zu verstehen oder zu lesen, damit wir den nicht lesen kann. Genau, also hier, wer kann mir da gerade mal helfen? Versuch mal rauszubekommen, was der Gedicht hat. Also, das Gedicht für die Glaubwürdigkeit der Evangelien, das ist jetzt richtig gut geschrieben, richtig gut zu lesen, wird oft angeführt, dass viele Jünger den Märtyrertod gestorben seien und dies ja wohl kaum für eine selbsterfundene Lügengeschichte getan hätten. Was ist dann mit islamischen Selbstmordattentätern, Selbstmordsekten und so weiter? Verfehlen sie etwa auch die Wahrheit? Also, ja, manchmal wird genannt, dass die Jünger wahrscheinlich ihre Sachen nicht gefälscht haben, weil sie dafür gestorben sind. Das ist kein Nachweis für die Wahrheit. Dieses Argument wird meistens genannt gegen das Argument, der hätte einer Sache frei erfunden. Also sei ein Betrüger, der für seinen eigenen Vorteil etwas erfunden hätte. Und das kann dadurch ausgeschlossen werden. Weil in den islamischen Selbstmordattentäter, jetzt muss man natürlich den Einzelfall anschauen, da gibt es ja unterschiedliche, aber da würde ich schon davon ausgehen, dass sie zumindest Überzeugungstäter. Also bei manchen, da weiß man auch, dass da Leute unter Drogen gesetzt worden sind, manche sind durch Drohungen oder Versprechungen so weit gebracht worden, ist zum Beispiel ein Fall dokumentiert worden im Nahen Osten, wo ein Selbstmordattentäter bis zum letzten Moment am Handy gewesen war und dann eben mit seinem Bruder geredet hat und den er innerlich dafür motiviert hat, das noch jetzt zu tun und dich klein beizugeben. Also die Motivation, warum Leute das tun, die sind unterschiedlich. Aber zumindest kann man davon ausgehen, es ist nicht, dass jemand einem etwas vormachen will, einem anderen betrügen will, das nicht führen will, sondern es sind zum allergrößten Teil Leute, die das aus fester Überzeugung tun, was sie da tun. Nur ein islamischer Selbstmordattentäter tut das ja nicht, weil er sagt, ich habe Mohammed gesehen. Weil Mohammed ja lange gestorben ist. Und er sagt, dass ich halte so fest an meinem Glauben. Bei den Jüngern ist es so, dass sie verfolgt worden sind, weil sie bezeugt haben, dieser Jesus ist auferstanden. Und das, was man dadurch nur belegen kann, mit ihrem Märtyrertod, ist die Festigkeit ihrer Überzeugung. Dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass die diese Sache nur erfunden haben. Denn da wäre dann die Frage, wenn jemand eine Nachricht erfindet, dann würde man erwarten, dass jemand einen Vorteil davon hat und ein Interesse daran hat. Und dieses Interesse ist schwer nachzuweisen, wenn im Leben bei den Menschen Vorteile und Nachteile zu finden sind. Der Unterschied zwischen den islamischen Selbstmordattentäter und den ersten Jüngern ist auch, die ersten Jünger hatten ja noch gar nicht diese ideologische Gruppe, die sie stimuliert hat oder vorbereitet hat, wie das bei einem islamischen Selbstmordattentäter häufig der Fall ist, wenn schon Lagern trainiert wird, dafür Indruck trainiert wird, das gab es an dieser Stelle ja nicht, sondern sie wurden von ihrer Umgebung eher entgegengesetzt indoktriniert. Also entgegengesetzt, das, was ihr da sagt, ist ja vollkommen sortisch, ist ja vollkommen falsch. Also insofern würde ich sagen, bestimmt erfindet sich, kann man islamische Selbstmordattentäter damit vergleichen in Form von der Festigkeit ihrer Überzeugung. Und ich glaube auch kaum jemand würde einem islamischen Selbstmordattentäter vorwerfen, ja, in Wirklichkeit glaubst du ja gar nicht an Allah, in Wirklichkeit hast du alles nur gefunden, sondern wir würden wahrscheinlich davon ausgehen, der glaubt wirklich daran, geht wirklich davon aus, es ist wahr, es ist richtig und vielleicht sind ein paar andere Motive, die noch dazu beitragen. Und in diesem Aspekt, den könnte man übertragen, wenn jemand bereit ist, für seine Überzeugungen sich töten zu lassen, und hier ist ja auch noch ein Unterschied, bei islamischen Selbstmordattentätern ist es häufig so, dass sie sich selbst töten. Hier haben die Jünger sich nicht selbst getötet, sondern sie wurden von anderen getötet, das ist ja der Unterschied. Und der Unterschied besteht darin, es gab nicht diese feste ideologische Gruppe, die gibt es im Islam heute ja, gab es damals bei den Christen nicht, weil es das Christentum ja noch gar nicht gab zu diesem Zeitpunkt. Und ein gewisser Unterschied besteht darin, dass ja hier nicht eine historische Tatsache bezeugt werden soll durch einen Selbstmordanschlag, sondern die Überzeugung fest an die islamische Religion zu glauben.
oder gegen die Feinde Allahs vorzugehen. Und bei den Jüngern ist es, dass sie angeblich verfolgt worden sind aufgrund ihrer Aussage, Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern es ist auferstanden. Also da meine ich, sind gewisse Unterschiede. Hier kurz und knapp, was passiert mit Nichtchristen, nachdem sie gestorben sind? Ja, also jetzt müsste ich ein bisschen Prophet sein, also Nichtchrist, nehmen wir einmal die Leute, die bewusst sagen, ich will mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben, oder ich entscheide mich dagegen, ich glaube nicht, was in der Bibel steht, woran Christen festhalten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, keiner von uns ist im Jenseits gewesen. Es gibt ja die Nahtoderlebnisse, die aber nach meiner Auffassung eben auch Nahtoderlebnisse sind. Das heißt nicht wirklich einen Blick ins Jenseits bieten, sondern eher ausgrund über die letzte Phase des Sterbens geben und die Vorstellungswelt und das, was im Körper da abläuft. Und deshalb würde ich hier nicht unbedingt heranziehen. Insofern ist das jetzt eine Glaubensaussage, keine, die wir irgendwo verifizieren können an irgendwelchen Forschungsergebnissen. Aber es gibt keine wissenschaftliche Methode, die einen Blick ins Jenseits werfen kann. Das kann man natürlich sagen, weil ich nicht ins Jenseits schaue, dann gibt es das nicht. Das wäre eine Kurzschlussreaktion. Ich habe Ihnen das schon mehrfach gesagt, in der Wissenschaftsgeschichte gab es vor 100 Jahren viele Dinge, die jemand hätte träumen lassen, mit denen heute ganz allgemein gerechnet wird und die wahrgenommen wird. Und es wäre deshalb schon absurd, wenn vor jemand vor 100 Jahren gesagt hat, das gibt es nicht, weil ich noch nicht die Möglichkeit habe, das wahrzunehmen. Also insofern, ob es das jenseits gibt oder nicht, ist es mehr eine Sache des Vertrauens auf die Offenbarung der Bibel oder für jemanden, der Muslim ist, am Koran oder irgendeinen anderen heiligen Schriften. Und ich gehe speziell jetzt auf die Bibel ein, weil ich mich ja als Christ verstehe und das hier auch eine christliche Veranstaltung ist und dass ich die Runde hierfür eingeladen habe. Und nach der Bibel ist es so, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod, nicht in dem Körper, das ist ja offensichtlich, der dort je nachdem verbrannt oder zersetzt sich jeden Stück für Stück oder wird dann je nachdem auch mal konserviert, irgendwo um dann aufgehoben und ausgestellt zu werden, was es in einigen wenigen Fällen auch gibt. Aber normalerweise in dem Körper, da bleibt die Seele nicht mehr drin. Die Seele ist der immaterielle Teil nach der Bibel und auch nach dem, was wir wahrnehmen können. Jeder, der mal einen Menschen begleitet hat beim Sterben, der wird feststellen, dass in der Bibel das sofort erkennt, dass das Leben ist auf den Menschen draußen. Die Persönlichkeit ist plötzlich weg, obwohl körperlich materiell und der Körper noch genau dasselbe ist. Also das heißt, wenn Sie jetzt den Körper wiegen, das nach der mal so ein Versuch, der auch verführt worden ist, ich weiß nicht, wie ist das, glaube ich, 20 Gramm oder 27 Gramm oder 23, das ist doch egal. Jedenfalls, da hatte jemand da irgendwo Versuche gemacht und wollte eben herausbekommen, wie schwer die Seele ist. Vielleicht haben Sie auch mal gehört. Und dann hat er die Leute bewogen während des Sterbeprozesses. Und meinte dann festgestellt zu haben, dass nach dem Sterbeprozess der Mensch eben um die 20, 23 oder sonst wie viel Gramm leichter geworden sei. Und dann meinte der, also der streng wissenschaftliche Aufbau, ne? Und meinte dann, damit könnte man festlegen, die Seele sei so und so schwer. Ich habe da meine gewissen Bedenken an solchen Versuchen, weil man müsste jetzt alle anderen Möglichkeiten ausschließen können, um dann das auf die Seele zurückzuführen. Und eine religiöse Aussage ist, die Seele sowieso immateriell, also lässt sich nicht mit einer Waage feststellen. Also nach christlicher Überzeugung ist es so, dass der Mensch, nachdem er gestorben ist, die Seele den Körper verlässt. Diese Seele ist immateriell und diese Seele lebt weiter. Es gibt dann einen Stichpunkt, einen Stichtag, würden wir sozusagen sagen, wo die Seelen alle vor Gott erscheinen und dann die Leute selbst sozusagen darüber bestimmen, wo sie hinterher hinkommen, was sie weitermachen. Und hier gibt es die zwei Bereiche, nämlich einmal die ewige Gemeinschaft mit Gott und auf der anderen Seite die ewige Trennung von Gott. Also das sind diese beiden Varianten. Ich hatte, glaube ich, gestern war es schon mal darauf hingewiesen, dass ich hier nicht die These vertrete, dass wir uns diese ewige Trennung von Gott vorstellen sollten als mittelalterlichen Höllenpfuhl mit Dämonen in Reptilienkostümen und mit Orben ausgestattet, die dann ständig die Menschen quälen. Das sind auch Bilder, die Künstler entworfen haben, die ihre Fantasie dort haben spielen lassen. Das ist ja durchaus auch ganz nett. Manche sehen sich ja immer noch solche, gerne solche Bilder an, wie von Hieronymus Bosch oder so. Das sehen auch sehr originell aus, weil manche als Vorbild dann für moderne Science Fiction, vielleicht wurden die herangezogen über diese Darstellungen, oder Dantes Inferno oder so etwas, also klassische Darstellungen. Das ist aber ja nicht Bibeltext, das ist auch nicht Inhalt christlichen Glaubens, sondern das Fantasie des entsprechenden Künstlers. Denn hier ist es so, das, was nämlich beschrieben wird, ist die Entfernung von Gott. Der Mensch, der hier auf der Erde wiederholt, immer wieder sich entscheidet, ich will mit Gott nichts zu tun haben, geht Gott hier auf der Erde nach. Das heißt, durch das Gewissen, durch die Natur, durch andere Menschen, vielleicht durch Veranstaltungen wie diese hier. Und da kann der Mensch sagen, ich akzeptiere Gott, ich akzeptiere seine Existenz, auch seine Relevanz. Und ich will mit ihm leben. Und dann wäre die Folge davon, dass nach dem irdischen Ableben, dieses Leben der Gemeinschaft mit Gottes, der hier wiederholt sich immer wieder entscheidet, ich will das nicht, das hat er ignoriert, der lebt in der vollkommenen Gott Abgeschiedenheit und Gott Trennung. Und das ist auch das, was im Biblischen als Gnade beschrieben wird, und das erlebt hier diese vollkommene Abwesenheit Gottes. Weil hier, solange die Menschen auf der Erde leben, wird biblisch gesagt, sorgt Gott ja auch für die Menschen, die keine Christen sind. Also offensichtlich ist nicht jeder, der kein Christ ist, fällt gleich tot um oder verhungert oder hat keinen Sonnenschein, sondern das ist eine ganz simple Aussage der Bibel. Gott lässt die Sonne leuchten über Gerechte und Ungerechte. Und Jesus fragt dann nochmal, ja, wie kommt es denn, da stürzt ein Turm ein oder wieso fällt er denn auf die Gerechten und Ungerechten? Hier auf der Erde ist das nicht unbedingt sofort sichtbar, sondern viele Menschen leben hier auch unter der Fürsorge Gottes, die da dann in der Ewigkeit nicht vorhanden wäre. Die nächste Frage: Was macht einen echten Christen aus? Hier ist echt ein Ausrufungszeichen versehen, also wahrscheinlich steckt dahinter die Feststellung, dass ja nicht jeder, der sich als Christ benennt, auch als solcher betrachtet werden kann. Was so offensichtlich ist, da der Großteil der Deutschen, die Mitglied einer der großen Kirchen ist, nie dazu direkt gefragt worden sind, sondern von Geburt an dazu gekommen sind, weil die Eltern dann Mitglied einer Kirche gewesen waren und man dann als unmündiges Baby getauft worden ist und Mitglied der Kirche war. Man hat natürlich später die Möglichkeit auszutreten, aber nicht jeder, der Mitglied der Kirche ist, ist ein echter oder würde ich sagen, ein überzeugter Christ. Was macht den überzeugten Christen aus? Ich habe es gerade schon kurz bei der Frage, nach dem, was nach dem Tod kommt, genannt. Den echten Christen zeichnet erst einmal etwas Mentales aus. Also das heißt, eine Bejahung zu bestimmten Aussagen, Tatsachen. Das sind Aussagen über, es gibt einen Gott. Ich bin diesem Gott verantwortlich. Ich kann alleine nicht so leben, wie es richtig wäre. Deshalb brauche ich Vergebung von dem, was ich falsch gemacht habe. Jesus Christus ist dafür bestraft worden und deshalb muss ich nicht dafür bestraft werden. Ich bitte Gott darum, Vergebung in meinem Leben zu bekommen. Ich würde sagen, das ist das Mentale, das ist das Innerliche, was den Christen ausmacht. Eben nicht das äußere Ritual. Diese Rituale sind ja erst im Laufe der christlichen Geschichte entstanden. Die sollten dieses Innere nach außen transportieren und bestätigen. Und dann sollte den Christen auszeichnen, dass da, wo er zu diesen grundlegenden biblischen Aussagen Ja sagt, dass er dann sein Leben darauf ausrichtet. Also das heißt, versucht nach dem Prinzip Gottes zu leben. Ich sage bewusst versucht, weil in der Bibel wird relativ deutlich gesagt, dass nicht das perfekte Leben den Christen ausmacht, sondern dass es eben diese Grundsatzüberzeugung ist. Genauso wie wir sagen können, naja, was macht eine Krankenschwester aus? Dann muss man sagen, das Diplom. Das ist das Diplom. Und natürlich denken wir auch hoffen auch, dass sie dagegen die Krankenschwester auch dementsprechend verhält. Aber ist eine Krankenschwester, die beispielsweise jetzt wirklich ihre Arbeit tut, das werde ich ordentlich machen, ist sie keine Krankenschwester. Naja, die ist Krankenschwester, nur eben keine gute. Und so gibt es eben auch Leute, die zwar innerlich zum christlichen Glauben Ja sagen, aber nicht dementsprechend leben. Und dadurch ist das natürlich möglicherweise ein Christ, aber eben ein schlechter Christ. Warum Gott, wenn er persönlich enttäuscht, ist eine zweite Frage hier. Ich glaube, hier werden zwei Dinge miteinander vermischt. Die Existenz Gottes ist unabhängig davon, ob wir dadurch befriedigt sind oder nicht. Das ist ja auch ganz klar. Ich würde jetzt sagen, warum Uni? Manche sind wahrscheinlich von der Uni enttäuscht, sind hergekommen und gedacht, das müsste hier ganz anders laufen. Entweder die Professoren wären alle viel lieber und netter oder würden viel gerechter beurteilen oder viel individueller beraten oder was weiß ich. Dann sagt man, also ich bin enttäuscht von der Uni. Aber die Enttäuschung von der Uni ändert ja nichts an der Realität der Existenz der Uni. Und genauso ist es hier auch, also die Frage, warum Gott, wenn er persönlich enttäuscht, das eine hängt mit meiner persönlichen Erwartungshaltung zusammen, mit meinen persönlichen Erfahrungen, die ich mache, ändert aber nicht an der Realität Gottes. Oder manches vielleicht von seinen Eltern enttäuscht. Oder das ändert nichts daran, dass die Eltern Eltern sind. Oder dass sie existieren. Das bleibt gleich. Also die persönliche Enttäuschung ist dann eine traurige Angelegenheit und natürlich trifft die auch und bringt dann auch Ärger und ist manchmal begründet. Manchmal hängt sie daran, dass man ein falsches Gottesbild gehabt hat, eine falsche Erwartungshaltung gehabt hat. Aber es ändert nichts an der Existenz Gottes. Gott ist auch nicht in erster Linie dafür da, um alle meine offenen Wünsche zu befriedigen. Zumindest nicht der biblische Gott. Ich kenne auch keinen anderen in irgendeiner Religion, der dafür da ist. Das ist auch eine Verkehrung der Autoritätsverhältnisse. Das wäre ungefähr so, und so sagten sie, Angela Merkel existiert nicht, weil sie mir nicht für jeden Monat 1.500 Euro aus Konto überweist. Und wie gesagt, also sie enttäuschen mich. Ich habe eigentlich gedacht, ich müsste das tun, ich habe auch viel Geld, ich habe Steuergelder, also enttäuschen sie mich. Das ist so, die Realität von Angela Merkel verändert sich nicht durch meine persönliche Enttäuschung. Und genauso auch bei Gott. Wenn Gott da ist, dann ist er nicht weniger da, weil eben meine Erwartungen an ihn nicht erfüllt worden sind. Das heißt aber nicht, dass er deshalb irrelevant für mich wäre, sondern wirklich ist er genauso relevant, nur er hat sich auch nicht verpflichtet, diese Wünsche zu erfüllen, die ich dann habe. Als nächstes, was ist für einen Christen der Sinn aller Existenz, oder wir stellen auf der Sinn, das Ziel aller Existenz? Ich würde es einmal so formulieren, Sinn und Ziel der Existenz ist die Ausrichtung auf Gott. Besonders Johannes Calvin, wichtiger Reformator im 16. Jahrhundert, hat das so formuliert, er sagte, der Inhalt der Theologie ist eigentlich die Verherrlichung Gottes. Und darum sollte es auch hier gehen. Es ist nicht so, man spricht im 19. Jahrhundert davon, dass eine Kehrtwende in der Theologie gegeben hat von der Theologie, das heißt der Lehre von Gott, hin zur Anthropologie, das heißt die Lehre von zum Menschen. Und da ist so eine Kehrtwende, dass manche Gott als eine Art Dienstleister für mein Wohlbefinden empfinden. Das kann es geben. Aber das ist doch ein Missverständnis. Das ist doch ein erfundener Gott, ein hypothetischer oder wie Feuerbach sagt, ein gewünschter Gott. Ich entwerfe einen Gott, wie er mir passt. Das kann man tun. Und solch einen Gott wird man auch enttäuscht werden. Also Sinn des christlichen Lebens wäre dann diese Ausrichtung auf Gott. Ich könnte es auch anders formulieren. Es ist eine Art Vorbereitung oder Probezeit für die ewige Gemeinschaft mit Gott. So kann ich es auch formulieren, als Sinn oder als Ziel. Da gibt es natürlich ein Teilziel, die sich davon ableiten. Wie bei vielen anderen Sachen auch. Also zu sagen, der Sinn meines Lebens ist, Arzt zu werden. Dann gibt es jetzt Teilziele, also die nächste Prüfung für Anatomie zu bestehen und so weiter, dann wird das Teilziele. Aber das große Ziel für den Christen wäre die Ausrichtung auf Gott. All die formuliert ist die Verherrlichung Gottes, das heißt Gott, im Mittelpunkt des eigenen Lebens zu stellen. Und das ist ihr Vater unser, beten Christen, dass ja dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das wäre der Sinn und Ziel christlichen Lebens. Nächste Frage. Es zirkuliert überall die Gerüchte, es zirkulieren überall, das grammatikalisch ist nicht ganz korrekt, aber ich sage es mal, es zirkuliert überall die Gerüchte, dass die Bibel an mehreren Stellen verfälscht worden wäre. Es wird ein paar Worte hinzugefügt werden, um die Religion bzw. das Christentum zu instrumentalisieren. Was halten Sie davon? Also es ist egal, wie es formuliert ist, die Kernfrage ist ja klar. Gibt es Verfälschung in der Bibel? Und ist diese Verfälschung zielgerichtet? Also spätestens seit dem Grauen ist da im großen Teil der Bevölkerung eine absolute Sicherheit, dass die Bibel verfälscht ist. Weil dem Vatikan traut man alles zu. Also dem Vatikan, wenn Sie einen Roman schreiben, wenn das nicht schon zu sehr ausgelutscht ist, dann würde ich sagen, dann nehmen Sie das, eine Verschwörung im Vatikan, der Papst weiß irgendwas, was kein anderer weiß, und wenn Sie den Archiv graben, dann finden Sie das auch. Sie dürfen den Leuten halt nur nicht sagen, dass der Großteil selbst des Geheimarchivs, das hat den Vatikan lange eingescannt, im Internet zugänglich ist, das macht dann die Geschichte etwas kaputt. Aber man kann zumindest versuchen, das hören und lesen Menschen gerne, denn seit etwa 10 Jahren sind gerade im Thriller-Bereich Verschwörungstheorien in. Und Verschwörungstheorie, würde ich sagen, ist hier auch in erster Linie Väter, den ich habe. Also Verfälschung der biblischen These wird wieder genannt, wird aber fast ausschließlich von Leuten genannt, die selbst ein instrumentalisierendes Interesse daran haben, dass es eine gewisse Verschwörung gibt. Und das wird jetzt von verschiedenen Seiten aufgegriffen. Beispielsweise hat National Geographic vor 2, 3, 4 Jahren, kann es auch wieder sein, einen großen Artikel gehabt vom Judas-Evangelium, was entdeckt worden ist. Da wird gesagt, das Judas-Evangelium, das sei eigentlich das Original und die biblischen Evangelien, die seien da verkehrt. Allerdings dann in jedem dem schön geschriebenen Artikel gab es unter anderem eine Fußnote, die deutlich machte, dass das gefundene Judas-Evangelium etwa aus dem 3. Jahrhundert nach Christus stammt, also mitnichten von dem biblischen Judas kommen kann und auch deutlich später verfasst worden ist als die biblischen Evangelien. Hier müsste man sagen, allein die historische Entfernung vom Ereignis, nämlich 250 Jahre später, nachdem das eigentlich stattgefunden hat, ohne irgendeine Quellenangabe, machen solche Sachen wie das Judas-Evangelium ja unglaubwürdig. Nun, es gibt bei keinem anderen Buch der Welt ein so ausführliches Studium darüber über die Überlieferungsgeschichte der wie bei der Bibel, was ja auch daran liegt, dass die Bibel von außergewöhnlichem Interesse für eine große Zahl von Menschen ist, auch für eine große Zahl von Kirchen ist. Und deshalb hat man über kein anderes Dokument so viele verschiedene Funde, mehrere tausend Funde aus verschiedenen Zeiten über Bibelhandschriften des Neuen und des Alten Testaments. Und hier sind dann insbesondere im 19. Jahrhundert einige Thesen aufgetreten, da hätte es große Verfälschungen gegeben. Man hat das erst im Alten Testament angeführt, steht auch im Neuen. Im Alten Testament haben dann die Funde von Qumran in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts haben deutlich gemacht, dass diese Verfälschungen nicht stattgefunden haben. Sie können doch in alten Bibliotheken nachschauen, da gibt es das solche die Couch-Bibel, also das hat nichts mit der Couch zu tun, auf der man schläft, sondern das war ein wichtiger alttestamentlicher Gelehrter, der hat um 1900 herum eine, wie er es verstand, Bibel des Alten Testaments zusammengefasst mit vielen Korrekturen, wo er meinte, das hätte ursprünglich so heißen müssen. Nachdem die Funde von Qumran bekannt geworden sind, ist diese Couch-Bibel vergessen worden, weil man gemerkt hat, das war mehr die Fantasie des Professors als die Realität dessen, was man gefunden hat. Denn hier hatte man plötzlich Bibelhandschriften, etwa aus der Zeit Jesu, zum Teil auch noch in der Zeit vor Jesu, im ersten und zweiten vorchristlichen Jahrhundert vom Alten Testament gesehen, was dann eher bestätigt hatte, dass es in diesen 1000 Jahren, man dauert einfach berühmt, hat, so gut wie keine Veränderungen gegeben hat. Also das heißt, inhaltliche Veränderung, Verfälschung in der Bibel hat es zumindest nachweisbar keine gegeben. Die werden zwar da dort benannt, aber in der Textforschung hat es diese nicht gegeben. Es gibt einzelne Gruppen, die das probiert haben, sich aber nicht auch durchsetzen können. Eine der Gruppen, die Sie vielleicht kennen, sind zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben eine eigene Bibelübersetzung herausgegeben, die Neue Weltübersetzung, in der bewusst aus theologischen Gründen Veränderungen an der Bibel vorgenommen werden. Aber ich sehe im Moment keinen Anlass, davon auszugehen, dass die Bibel der Zeugen Jehovas sich einmal durchsetzen wird, dass wirklich eine Veränderung in der Bibel hervorbringen wird. An irgendwelchen wesentlichen Lehren des Neuen und Alten Testaments ist bisher an keiner Stelle nachgewiesen worden, dass es da Veränderungen gegeben hat, sondern wir haben relativ frühe Funde, zum Beispiel Zitate von den Kirchenvätern aus dem 1. Jahrhundert, dem 2. Jahrhundert, die wortwörtlich das Ergebnis, was wir heute haben, genauso auch sehr frühe Abschriften von Briefen oder Evangelien aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament, sage ich ja sogar im 1. und 2. vorchristlichen Jahrhundert. Und da gibt es zumindest im Moment keinen wirklich wissenschaftlich ernstzunehmenden Hinweis, dass da eine bewusste Verfälschung stattgefunden hat. Also die lässt sich nicht nachweisen. Man kann sie behaupten, aber man kann sie nicht nachweisen. Sehr sich, glaube ich, von Mathe.
Ja, ich möchte die These, dass das kein Archiv des Vatikans geöffnet wurde. Ich komme aus einem anderen Bereich, beschäftige mich mit Geschichte, hauptmäßig, speziell amerikanische Geschichte. Bis heute werden sämtliche Zahlen zum Völkermord, an dem der Vatikan schuld ist, vom Vatikan im Archiv geheim gehalten. Also das Archiv ist bei weitem noch nicht geöffnet. Und das wird, also ich weiß es auch von katholischen Freunden, es wird vieles einfach geheim gehalten. Und ich glaube einfach nicht daran, dass dieses Archiv geöffnet wurde, weil der Vatikan, ich spreche mal Hochdeutsch, der hat zu viel Dreck am Stecken, dass er das alles nicht sehen könnte. Also ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein sehr realistischer Mensch. Das kann nicht stimmen, muss ich leider so stehen lassen, und da ging mir ein bisschen die Augen.
Ja, kein Problem. Eine hundertprozentig sichere Aussage davon kann keiner von uns machen, weil wir sind nicht Vorsteher der Vatikanischen Bibliotheken. Das heißt, wir können es nicht sagen, wir können das eine sagen, wir können das andere sagen. Das, was offensichtlich ist, dass viele dieser Dokumente, die wir Jahre und Jahrhunderte lang verschlossen worden waren, in den letzten Jahren an die Öffentlichkeit gekommen sind, und zwar durch Aktivität der katholischen Kirche selbst. Aber ich stehe hier jetzt auch nicht als einer, der die katholische Kirche um diesen Preis verteidigen wollte. Das ist eine Machtorganisation, die auf fast 2000 Jahre Geschichte zurückgreift, dass sie Dreck am Stecken hat, wie sie das ausdrücken, sollte keinen von uns verwundern. Also kennen Sie irgendeine Regierung der Welt, die nicht direkt am Stecken hat, wenn sie irgendeine Zeit hat, irgendetwas zu verzapfen, und von daher auch da. Es gab einen Vatikanstaat, es gab Kriege, die geführt worden sind, weil es gab jetzt hier von der katholischen Kirche immer aus eine politische Komponente, zu der häufig sogar Religion missbraucht worden ist. Kirchliche Schreiben sprechen von Spätmittelalter, beispielsweise sogar von der Pornokratie der Kirche. Und damit meinen sie, dass eben so wenig eigentlich geistliche Motive im Spätmittelalter dominierten, sondern dass da machtpolitische Interessen dominierten und das Papsttum zum Teil verkauft worden ist. Zum Beispiel, und das sind Sachen, die sind allgemein bekannt. Also das ist nicht mal irgendwo verborgen, sondern es ist allgemein bekannt. Die peinliche Geschichte. Allerdings würde ich hier deutlich unterschreiben, ich rede hier nicht in erster Linie von der Legitimität oder von der Verteidigung einer kirchlichen Organisation. Weil das sind Organisationen, die können Fehler machen. Ich rede hier ja vom christlichen Glauben. Und hier gibt es manche Vertreter eben der katholischen Kirche, die den vorangebracht haben, die sich damit identifiziert haben, die auch bis heute als Vorbilder gelten. Die Gemeinde an Franz von Assisi, der selbst hat. Genau, auch solche Leute. Ich rede nicht so sehr von Organisationen. Die Organisationen sind immer menschenorientiert, das heißt auf Interessen von Einzelpersonen ausgerichtet, die diese Ideologie, diese Gedanken auch missbrauchen können. Ich kann sagen, die besten Ideen der Welt wurden ganz häufig für Werbung und persönliche egoistische Interessen missbraucht. Denken wir, die Idee des Sozialismus, den wir ja nicht vertreten, aber die Idee darunter, jetzt soll das Volk herrschen, soll jeder das bekommen, was er braucht, die Idee war ja faszinierend. Nur, sobald sie sich durchgesetzt hat, da hat man gemerkt, da haben Leute das instrumentalisiert mit ihren eigenen Interessen missbraucht. Genauso die Idee der Demokratie. Wie viele Kriege sind in den letzten Jahrzehnten nach der Demokratie geführt worden, die Demokratie nicht zu tun haben? Ich habe gestern das Beispiel genannt des Krieges Afghanistan. Wenn man sagt, wir wollen Demokratie nur durchsetzen, dann würde ich auch sagen, sollte man zuerst Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit durchführen, und das wäre eine Grundlage, ist aber bis heute nicht der Fall. Wenn heute ein Muslim in Afghanistan zum Christentum konvertiert, wurde die Todesstrafe. Und ich sage, ja, wofür geht man denn dahin, wenn nicht mal Meinungsfreiheit da ist? Na, man geht dahin nicht wegen Demokratie, sondern um den Terrorismus, den man da vermutet oder der echt da ist, das müssen wir drauf sehen, den zu bekämpfen, um seine geopolitische Lage zu stabilisieren. Das mag jetzt berechtigt sein oder nicht, ist aber nicht in erster Linie eine Frage Demokratie. Also insofern würde ich sagen, ja, Organisation ist immer ein Problem und dass die katholische Kirche noch aus der Decke fällt, kann durchaus sein. Es werden nur keine wesentlichen Sachen sein, die den Kern des christlichen Glaubens betreffen, sondern es sind Sachen, die eben die Geschichte der katholischen Kirche betreffen. Dass das passiert, ist insofern unwahrscheinlich, weil die katholische Kirche als solche, wie wir sie heute kennen, eigentlich erst 1054 entsteht, die Schisma der Ost- und Westkirche, und bis dahin ja die meisten Dokumente der frühen Kirche sind ja im Osten. Das heißt, wir sind gar nicht in der katholischen Kirche, weil das Christentum ja eigentlich sein Heimat hat, heute in Türkei, Griechenland, Palästina, Israel, Syrien und so weiter da gewesen ist. Und dann gibt es ja Bibliotheken, zum Beispiel im Sinai-Kloster, Katharinenkloster, wo die katholische Kirche keinen Zugriff hat, also selbst wenn sie wollte, weil es eben andere Kirchen sind. Es gibt ja nicht nur eine christliche Kirche, sondern es gibt ja verschiedene, auch uralte. Also das heißt, das Katharinenkloster ist entstanden lange bevor die katholische Kirche als solche existierte. Denn der Mythos der katholischen Kirche ist seit schon immer da gewesen, historisch stimmt das ja gar nicht. Beispielsweise wichtige Lehre, die Unfehlbarkeit des Papstes, ist erst im ersten Vatikanischen Konzil im 19. Jahrhundert beschlossen worden. War also nicht ursprünglich katholische und christliche Lehre, sondern später. Gut, ja, wir können auch gerne ein bisschen
weiterleiten. Eigentlich beginnt doch schon die katholische Kirche mit Petrus.
Das ist zumindest katholische Werbung. So wie es gab, so gelegt es nicht. Wir wissen, dass noch im 3., 4. Jahrhundert gab es sogenannte Metropoliten, die gleichberechtigt nebeneinander standen und die, wo nicht einer sich durchsetzt, das heißt, das Papsttum, dass einer für die Kirche spricht oder meint, für die Kirche sprechen zu können, das setzt sich erst im Frühmittelalter durch. Das heißt, in der ursprünglichen, in den ersten Jahrhunderten der Kirche gab es kein Petrus am Papsttum, das hat man dann zurückgesagt. Ja. Das wissen wir zum Beispiel, dass der Osterstreit, da hat die westliche Kirche gesagt, wir feiern Ostern am jüdischen Kalender, die westliche nach dem römischen, und man einigte sich nicht, obwohl der Bischof von Rom versuchte, seine Macht da durchzusetzen, aber es funktioniert nicht. Also, das heißt, wichtige Kirchenvertreter aus Nordafrika, was damals hier christlich war, oder eben auch aus Kleinasien, das heißt aber in Türkei, die haben alle Meinungen vertreten und haben sich durchgesetzt. Also das heißt, hier gab es das noch nicht. Die katholische Kirche sieht sich gerne als solche, aber das ist eigentlich nicht korrekt. Das tun die Orthodoxen auch, die armenischen Kirche sind sie auch als die älteste, und es gibt da einige, die da einen ähnlichen Titel gerne tragen wollen. Was ist das beste Argument für das Christentum? Das ist eine sehr allgemeine und pauschale Frage, was ich auch gar nicht darauf antworten soll. Denn Beste, kommt hier immer darauf an, nach welcher Reihenfolge ordne ich das denn, heißt das Beste für mich persönlich oder für einen emotional bestimmten Menschen oder für einen intellektuell bestimmten Menschen oder für einen Buddhist oder für einen Atheisten, weil Argumente sind ja immer ausgerichtet auf eine bestimmte Geisteshaltung, auf eine bestimmte Auffassung und da kann man sagen, da ist dann ein Argument, das da besonders dem entgegen wird. Deshalb ein Pauschalargument, dass das Beste ist für den christlichen Glauben, ist so schwer zu formulieren, das müsste man jetzt nicht mehr spezifizieren, aber falls Sie die Frage gestellt haben, würden Sie das ja gerne noch in der nächsten Runde tun und dann sagen, was ist das beste Argument für den christlichen Glauben im Vergleich zu dem und dem oder in Bezug auf das und das. Kann es sein, dass alle Religionen an denselben Gott glauben, ihm nur einen anderen Namen geben? Hier würde ich sagen, ja und nein. Klar, das ist überraschend möglicherweise, aber ich will das noch erklären. Ja, aus dem Grund, wir lesen in der Bibel, und das sagen uns auch die Religionswissenschaftler, wir lesen in der Bibel, ganz wunderbar, alle Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Und durch wissen sie das, was auch aus dem Manuel Kant hinterher aufnimmt, durch das Gewissen, was den Menschen angeboren ist und auch durch die Natur, die ihn umgibt. Dieses Wissen ist allerdings ein allgemeines Wissen. In der Theologie spricht man von der natürlichen Theologie. Das heißt, der Mensch, der diese feste Art und dieses Wissen hat, das gibt es. Und das kann dann kulturell überdeckt werden. Das heißt, ich habe ja auch schon mehrfach in den letzten Abenden gesagt, Sie können in die Geschichte zurückschauen, es ist keine Kultur, die uns bekannt ist, die dieses Wissen von Gott nicht gehabt hätte. Also wir finden keine Kultur der Weltgeschichte, die kein Wissen von Gott gehabt hätte, also keine atheistische Kultur gibt es nicht, sondern das ist eigentlich eine künstliche Entwicklung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und den ersten Versuch, den man durchgeführt hat, eine atheistische Kultur zu gründen, das war die Sowjetunion. Also das heißt sozialistisch, aber da merken Sie jetzt, seit Ende der Sowjetunion blüht plötzlich diese Religiosität wieder auf. Heute ist hier die orthodoxe Kirche fast da, wo die vor der Oktoberrevolution gewesen ist. Und Putin und andere versuchen da Kontakte miteinander zu knüpfen. Also, das heißt, in den Kulturen, die uns historisch bekannt sind, gibt es dieses Wissen, das ist klar, man sorgt. Und biblisch gesehen, ich bin Römerbrief, ich baue es davon, dass der Mensch dieses Wissen hat. Und dass der Mensch danach dort sucht, dass eine Sehnsucht hat, sagt Augustinus auf, dass diese innere Unausgefülltheit, die der Mensch hat, wo er merkt, egal was er tut, was er bekommt, was er kauft, was er genießt, er ist unausgefüllt. Er ist immer auf der Suche nach etwas anderem, was ihm diese letzte Erfüllung geben kann. Und da spricht Augustinus zu Recht davon, das ist dieses Wissen des Menschen von Gott. Der versucht es abzufüllen, eben indem er, was weiß ich, jetzt kommt welche Erlebnisse konsumiert, Karriere macht oder sonst irgendetwas tut. Aber es wird dadurch nicht dauerhaft erfüllt. Also insofern, das Wissen, das Glauben des Menschen, ja. Dann würde ich allerdings sagen, gibt es in vielen Religionen Menschen, die sich dann ihr menschliches Bild von Religion machen. Und das gibt es ja heute massenhaft auch. Sie finden das am häufigsten verbreitet in der Esoterik, wo dann fast jeder sein eigenes Gottesbild hat. Also Bestseller-Autor, esoterische, wie Nydorn und Walsh, empfehlen sogar, die sagen dann nicht, du selbst bist Gott. Und jetzt kannst du Gott entwerfen, entwickeln, wie du willst. Und so, wie du willst, ist Gott. Und diese Götter sind natürlich nicht alle dieselben. Das waren diese vollkommen unterschiedliche Vorstellungen. Die hängen dann mehr mit dem Charakter der Person zusammen, mit der kulturellen Prägung und so weiter und so weiter. Also deshalb ja und nein. Ja, der Mensch hat ein Wissen von Gott und er meint damit denselben Gott. Aber nein, nicht alles, was sich dann daraus entwickelt an Religion oder Religiosität, führt zu demselben Ziel. Also das heißt, es ist nicht alles derselbe Gott, der da an der Runde rauskommt. Die Wurzel, der Ausgangspunkt, ja, man will diesen Gott finden, aber das, was man hinterher formuliert oder erfindet, konstruiert, das weicht grob voneinander ab und die meisten dieser Götter existieren so nicht. Das ist ja auch biblische Aussage des Alten Testaments zum Propheten, die dann manchmal so etwas flapsig und sagen, ja, was betest du da für einen Gott an? Den hast du doch selbst aus Holz geschnitzt, den einen Teil des Holzblocks verbrennst du und den anderen beschnitzt du und stellst ihn hin und sagst, das ist mein Gott. Sagt, dieser Gott, der kann dir doch gar nicht helfen. Und ich glaube, diese alttestamentliche Polemik trifft zu. Man kann sich ein Gottesbild machen, was dann nach seinen eigenen Vorstellungen gefertigt ist. Das ist ja das, was Ludwig Feuerbach kritisiert im 19. Jahrhundert an Religion. Und das ist dann natürlich nicht dieser eine Gott, der existiert und von dem alles herkommt. Bitte. Ja, das stimmt, wobei hier müssen wir viel mehr in die Religionswissenschaft einsteigen. Hier gibt es durchaus auch Aussagen der Bhaktiviter, die dann sagen, dass im Hinduismus diese vielen Götter sind nur Abbilder des einen Gottes, der ganz am Ende steht, des Brahmanes, des Alleinen und so. Also das heißt, auch da gibt es Tendenzen und dieser Erkenntnis, dass alles andere, was man als Vielzahl der Götter hat, letztendlich nur Abbilder oder vorläufige Bilder sind, des Alleinen, was dahinter steht. Also ich würde hier durchaus die Behauptung aufstellen, dass die Religion, die allermeisten, auch selbst die östlichen Religionen, dieses Wissen von einem Gott, der oben über alles steht, aus dem alles herausgeht, dieses Wissen haben, nur eben dann überprägt, kulturell überprägt, von den Wünschen, geschichtlichen Ideen geprägt, dann verschiedene Gottesbilder daraus machen, die dann nicht mehr diesem allein Gott entsprechen. Aber was dieses Wissen da ist, glaube ich, ist auch im Hinduismus und Buddhismus ist da auch vorhanden. Ja. Dann komme ich mal hier zur nächsten Frage. Und zwar, hat der Mensch tatsächlich einen freien Willen, wenn Gott doch schon vorher alles weiß und uns erschaffen hat? Ja, hier eine wichtige theologische Frage. Ich weiß jetzt nicht, wer das gestellt hat, was genau dahinter steht. Wenn ich sage, der Mensch hat keinen freien Willen, gibt es natürlich einige Argumente dafür. Wenn Sie Sozialwissenschaften studieren, dann werden Sie festgestellt haben, wie stark beispielsweise die Prägung der Erziehung bewirkt und den Willen nicht bestimmt. Oder wie Werbung, nicht Werbung, will ja das Denken, das Empfinden, will Wünsche wecken, die eigentlich gar nicht da sind. Und dann meint man hinterher, aus ganz freien Stücken kauft man dann nur den Joghurt und dann ist das gar nicht frei. Das ist, weil man halt sehr häufig die Werbung gesehen hat und irgendwie dadurch angesprochen worden ist, durch die Musik, durch die Bilder, durch die Slogans oder sonst noch etwas. Also man könnte durchaus diese These vertreten, dass der Mensch nicht frei ist. Martin Luther hat sogar gegen den Humanisten Erasmus von Rotterdam eine Schrift verfasst, De servo arbitrio, also vom unfreien Willen. Und damit will er sagen, dass der Mensch tatsächlich von sich aus einen eingeschränkten Willen hat, weil er durch so viele andere Sachen äußerlich beeinflusst wird, weil er manchmal gute Dinge will, aber sie dann doch nicht schafft zu vollbringen. Wie hier finden wir in der Bibel den Hinweis darauf, dass Gott den Menschen aber immer wieder in bestimmten Phasen seines Lebens in diese Neutralität hineinversetzt. Also zum Beispiel sich offenbart, sodass der Mensch in dem Moment erkennen kann, ist es wahr oder nicht. Das kann man nicht zu jedem Zeitpunkt erkennen. Und wenn Sie einmal selbstkritisch zu sich sind und bewegen, dann werden Sie feststellen, dass Sie ganz, ganz vielen Teilen gar nicht frei entschieden haben, was Sie tun, was Sie denken, sondern dass Sie ein Ergebnis für unsere Kultur, Ihrer Erziehung und so weiter sind. Was mir umso mehr auffällt, gehen Sie mal ein Jahr irgendwo in Afrika oder gehen Sie mal irgendwo in China auf dem Dorf. Da werden Sie plötzlich merken, also am Anfang haben Sie den Eindruck, die sind alle komisch. Und dann merken Sie mit der Zeit, der komisch ist, wahrscheinlich Sie. Viele, viele Dinge, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir denken, die haben wir uns nicht selbst überlegt, sondern das ist das Ergebnis der Umgebung, in der wir groß geworden sind, das, was uns geprägt hat, und zwar meistens viel, viel mehr, als wir uns das selbst eingestehen wollen. Und das ist erst, das braucht eine gewisse Offenheit dafür, das erkennen zu können, weil dann erst kann man darüber nachdenken und reden. Also ja, diese Möglichkeit, vollkommen frei sich zu entscheiden, ist in gewisser Weise eingeschränkt, aber Gott gibt den Menschen die Möglichkeit in bestimmten Phasen, dass er ihn erkennen kann. Das wird in der Bibel mehrfach gesagt. Und in dem Moment hat der Mensch tatsächlich die Freiheit, dazu Ja und Nein zu sagen. Und das gilt prinzipiell für jeden Menschen. Wir haben beispielsweise aus dem Buch Hiob also eine Aussage, dass Gott jedem Menschen zumindest zwei oder drei Mal sich zeigt in einer Weise, dass der Mensch es wahrnehmen kann, wie das aussieht. Das ist sehr unterschiedlich. Das kann intellektuell sein, emotional sein. Das kann eine Lebenserfahrung sein oder so. Und das, was ja, also hier würde ich sagen, Freiheit ist eingeschränkt durch Volksversammlung, die wir haben, aber Gott, weil er ja diese Entscheidung will, gibt den Menschen punktuell, nicht durchs ganze Leben hindurch, punktuell die Möglichkeit, das zu erkennen. Vielleicht kennen Sie das auch. Sie denken über ein großes Problem nach und plötzlich geht es Ihnen die Augen auf. Dann merken Sie, da klären sich manche Gedanken. Jetzt nicht nur was Gott angeht, sondern über irgendwelche anderen Sachen auch. Und das ist auch nie bei den Menschen so. Man fehlt in unserem Leben. Wir reagieren so, wie wir immer reagiert haben, wie unser Freundeskreis, unsere Subkultur, unsere westeuropäisches Denken, unsere die Postmoderne durch die Medien uns das vermittelte Denken erhalten und stellen das selten nur wirklich grundsätzlich in Frage. Und das gilt natürlich genauso auch für die Frage nach Gott. Das ist übrigens auch in Deutschland ja heute relativ weit verbreitet, dass es eine gewisse Distanz zu Gott gibt. Und die meisten Menschen haben diese Distanz zu Gott nicht aufgrund intensiver Überlegungen, sondern einfach aufgrund unserer Überlegungen. Man wirft ja gerne den Menschen sowieso alles vor, die waren ja alle nur gläubig, weil die Kultur es gesagt hat, das stimmt. Und viele Menschen heute sind säkular oder nehmen den Glauben an Gott ab, nicht weil sie sich so tief damit beschäftigt haben, sondern einfach weil sie in einer Kultur sind, in der Gott keine Rolle spielt, indem man ihnen jeden Tag sagt, Gott spielt keine Rolle, ob es nicht da und dann nimmt man das. Das heißt, die allerwenigsten Menschen setzen sich intensiv damit auseinander. Das können Sie gerne überprüfen. Sprechen Sie mit einem Menschen, der sich deutlich gegen Gott positioniert. Und das meiste, was ich erlebe, ist da, dass der wenig sehr viel eigene originelle Gedanken sind, sondern man liest halt atheistische Erbauungsbücher von Richard Dawkins und andere, um seine eigenen Vorurteile zu festigen. Und aber das ist keine wirkliche Auseinandersetzung. Sondern das ist eigentlich bloß, man übernimmt das, was man schon immer gedacht hat, oder was man von einer Clique, seinem Kreis sich gegenseitig verstärkt. Eine echte Auseinandersetzung ist was ganz anderes. Dass man sich ja, offen mit auseinandersetzt, dass man nicht mit Vorurteilen von vornherein herangeht. Das ist dann eine Offenheit. Und diese Prägung, die gab es in der Vergangenheit, die es in der Gegenwart, die es auch in der Zukunft geben, nur der Zeitgeist lebe das Land. Der wechselt. Und der ist mal mit Gott und mal ohne Gott. Aber die Beeinflussung davon, dieses Faktum der Beeinflussung bleibt. Wie sieht es mit dem Mensch-Tier-Verhältnis aus? Also ist es im christlichen Glauben oft im Glauben, Gottes Geschöpf zu benutzen, anstatt sie zu lieben und zu schützen. Also die biblische oder christliche Stellung zur Tierwelt, die ist, ich würde es mal sagen, differenziert. Lange Zeit hat die christliche Stellung zur Natur dazu geführt, dass man sich, dass man der Natur einen besonderen Wert, einen Eigenwert zugesprochen hat. Deshalb, der Anfang der Ökologiebewegung hat ganz starke religiöse Wurzeln gehabt, auch in Deutschland. Also dann mit der Zeit verloren, weil andere Gruppen, auch politische Gruppen, dieses Thema aufgegriffen haben und weitergeführt haben. Aber am Anfang war da eine sehr starke christliche Argumentationsbasis, weil ja gerade in der Bibel werden die Tiere als Geschöpfe Gottes deklariert, die der Mensch mit denen er lebt, aber über die er keine letztendgültige Verfügungsgewalt hat, sondern da steht dann auch, er soll die Erde bebauen und bewahren. Das heißt, er ist ein Schöpfungs- und ein Bewahrungsauftrag des Menschen, nicht einer, der willkürlich damit umgehen kann, wie er will. Theologisch-rechtlich könnte man auch sagen, hier wird ein Unterschied, ein Mensch kann im höchsten Fall der Besitzer, aber nicht der Eigentümer eines Tieres oder sonst etwas sein. Das heißt, er kann das haben, hat dann auch Verpflichtungen, genauso wie Land. Er kann letztendlich nicht der Besitzer, sondern nicht der Besitzer, sondern nicht der Eigentümer davon sein. Das heißt, letztendlich gehört die Welt Gott. Gehören die Tiere Gott, gehören die Menschen Gott und alles, was ein Mensch damit macht, muss er davon Gott Rechenschaft abgeben. Dieses System hat es sich im politischen Mittelalter dadurch ausgedrückt, wenn man das versuchte, christlich zu durchdenken, dann sagte man, jeder ist immer entweder Lebensherr oder Lebensgeber. Also Lebensgeber, also wer empfängt es oder nicht, Lehen heißt ja geliehen. Das heißt, selbst der König bekommt sein Lehen, also sein Land von Gott, dann muss man Gott Verantwortung abgeben. Der Fürst muss dem König Verantwortung abgeben. Das heißt, keiner ist letztendlich Besitzer von irgendetwas. Und das soll dazu führen, dass man verantwortlich damit umgeht. Nun, vielleicht können Sie sich da hineinversetzen, dass wenn Ihnen jemand seinen Laptop leiht, normalerweise, wenn Sie einigermaßen da moralisch denken, dann sagen Sie, hier gehe ich ordentlich damit um, der gehört mir ja letztendlich nicht. Ich habe ihn geliehen und benutzen zu können, ich will ihn aber hinterher heil zurückgeben. Wenn Sie Ihren eigenen haben, dann können Sie sagen, kann man das können Sie machen, damit, was Sie wollen, das ist ja dann Ihre Sache, kann sich kein anderer einzurichten. Also hier, das ist der Unterschied, der im Alten Testament gemacht wird. Aber es finden sich im Alten Testament und so auch im biblischen Ethos eine gewisse Rangfolge. Das, ja, das ist die andere Seite. Die eine Seite ist, Tiere und Natur hat ein Eigenrecht, ein Selbstrecht. Der Mensch hat nur eine begrenzte Verfügungsgewalt darüber. Er soll in Verantwortung vor Gott diese Natur pflegen und erhalten. Die andere Seite ist, ja, es gibt eine Rangfolge, nämlich dem Menschen wird biblisch erlaubt, die Natur unter bestimmten Konditionen für sich zu nutzen und einzusetzen, was ja auch jeder tut. Von Ihnen ist ja ganz klar, sonst würde es ja weder eine Stadt geben, noch eine Uni geben, noch sonst was, wir hätten keine Kleidung auf dem Leib. Und all das tun Sie ja, indem Sie das in der Natur leben. Ja, indem entweder ein Schaf geschoren wird, oder in das Gärtner aus der Erde gepumpt wird, oder indem eine Straße gebaut wird. In Deutschland vor 2000 Jahren war in erster Linie bewaldet. Das heißt, wir hätten nicht mal so viel Ackerland, dass wir da irgendwo was noch anbauen könnten, sondern das haben wir nur, weil wir die Natur verändern. Also alles, was wir machen, ist Veränderung der Natur. Und da wird biblisch legitimiert, weil ja, wenn es für das Überleben des Menschen wichtig ist, darf er die Natur gestalten und verändern nach seiner Vorstellung, aber nur so weit. Er darf nicht aus Willkür Lebenszerstörungen oder Tiere töten oder Tiere oder sonst etwas, das darf er nicht. Im Vergleich zum Alten Orient werden in der Bibel deshalb sogar ganz konkrete und weitreichende Schutzmaßnahmen ergriffen. Zum Beispiel so eine Aussage, wo dann gesagt wird, dem Ochsen, der da drischt, sollst du das Maul nicht mehr binden. Das heißt also, wenn du ein Tier für dich arbeiten lässt, dann musst du es auch ordentlich pflegen, dann musst du auch die Freunde zu fressen geben, dann darfst du das nicht da verkommen lassen. Oder dann wird gesagt, ist der Bauer fromm, dann merkst du das Vieh im Stall. Also gesagt, dann die Sprüche fallen groß. So ganz eindeutiger Hinweis, wenn einer fromm ist, dann wird sich das auch damit zeigen, wie mit der Natur und der Tierwelt umgeht. Das ist diese Seite, die wir da ebenfalls finden und die sich in christlicher Ethik bis heute weiter durchzieht. Wie sind Sie Christ geworden? Oder anders gefragt, warum? Gab es da ein besonderes Erlebnis in Ihrem Leben, eine sogenannte Gottesbegegnung oder Ähnliches? Also ich bin da nicht wie Mose oder wie Paulus, die jetzt eine Vision gehabt haben und denen Gott leibhaftig erschienen ist. Das teile ich wahrscheinlich mit den meisten von Ihnen hier auch. Falls Sie da so eine Erlebnis mal gehabt haben, kommen Sie gerne hinter zu mir. Ich höre mir das gerne an. Ich glaube nicht alles, muss ich dazu auch sagen. Ich habe schon einige Gotteserlebnisse gehört, an denen ich so meine Zweifel habe. Aber das würde ich nicht so gerne als Grundlage meines Lebens sehen. Sondern bei mir ist es so, dass eine intensive Phase der ersten Auseinandersetzung mit Glaubensfragen gegeben hat im Jugendalter, da wo viele sich damit beschäftigen. Und so wollte ich da eine eigene Meinung zu finden. Ich hatte mir da eine Literatur besorgt, so wie man es ordentlich tun soll. Wenn man dann sagt, klar werden will, hat man den Menschen gesprochen, verschiedene Arten von Menschen, auch mit verschiedenen religiösen Hintergründen, habe da Bücher gelesen und habe nach einem ersten Durchgang meiner Auseinandersetzung, habe ich empfunden, das, was ich in der Bibel lese, kommt mir von all dem, was ich lese, am glaubwürdigsten vor. Und dann habe ich schon erwartet, dass dort irgendwie so ein Gotteserleben stattfinden müsse, was bei mir sich bis heute nicht eingestellt hat. Aber ich habe dann gemerkt, dass durch diese innerliche Entscheidung, dieses innerliche, ja, ich vertraue dir, ich will damit leben, sich in meinem Lebensvollzug einiges verändert hat. Das heißt, ich habe plötzlich gemerkt, wie Aussagen der Bibel in meinem Leben eine gewisse Rolle spielen. Ich den Eindruck habe, da Antworten auf Fragen, die ich gehabt habe, zu bekommen. Wie ich gemerkt habe, dass die Sachen, mit denen ich gebetet habe, mir klar geworden sind, oder Situationen in meinem Leben sich verändert haben. Das heißt, Menschen sich verändert haben, Situationen sich verändert haben. Also das heißt, hier würde ich sagen, ein gewisser Erlebnisteil, der spielt eine Rolle, ja, weil Glaube ist nie nur eine Hirnsache, sondern so wie bei einer Liebesbeziehung ist das auch nicht nur eine Sache einer spontanen Analyse, sondern eben auch eine Sache des Herzens im Normalfall. Falls das bei Ihrem Freund oder Freundin nicht so ist, dann lassen Sie vielleicht die Finger besser davon. Denn Sie wollen wahrscheinlich hinterher auch nicht sagen, also ich habe dich geheiratet, weil du solches Gewicht gehabt hast und diese Haarfarbe gehabt hast und diese größere Schuhgröße, sondern wahrscheinlich wollen Sie auch, dass ein bisschen Emotionen bei der Rolle spielen. Und genauso ist auch bei der Beziehung zu Gott. Natürlich ist da etwas existenziell Persönliches. Das sind diese Erfahrungen, Antwort auf Gebet, das Lesen in der Bibel nicht nur als abstraktes Werk, sondern etwas, was in mein Leben hineinspricht. Immer mehr Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, wo Gott mich in mein Leben geführt hat. Er hat Sachen bewahrt hat und andere mich in Begegnungen hineingeführt hat, wo ich im Nachhinein sagen würde, hier ist ein Handeln Gottes in meinem Leben zu erkennen. Also eine intellektuelle Auseinandersetzung und diese intellektuelle Auseinandersetzung hält mich heute an. Seitdem lese ich, spreche ich mit Muslimen, mit Buddhisten, lese auch deren Bücherschriften. Nicht, weil ich sage, keinen habe ich mich nicht erschienen, aber es wird da wirklich etwas drin, das hat mich überzeugt. Ja, dann würde ich das sagen, dann übernehme ich das. Aber bisher hat es mich nicht überzeugt, aber ich finde es einfach hilfreich für mich, da eine klare Position finden zu können, die ich auch argumentativ vertreten kann. Also bei mir ist das eine Sache, die mein Kopf läuft, aber da ging es auch über das Leben. Warum sind Bibel nicht weiter fortgeschrieben? Warum gibt es nicht aktuelle Apostel? Waren nicht und so weiter, also aktuelle Apostel. Es gibt Leute, die wollen es heute gerne sein. Das heißt, die treten dann auf. Und zwar Gott hat wie gesagt. Die meisten dieser Leute, denen ich begegnet bin, halte ich allerdings für sehr zweifelhaft. Da gibt es eine ganze Menge von Leuten, die eher das aus ökonomischen und finanziellen Dingen tun, weil wenn sie eine Anhängerschaft gewinnen, die das glauben, dann kann man natürlich auch seine persönlichen Vorteile davon ziehen. Also falls ihm heute ein Apostel begegnet oder falls ihm jemand die Hand schüttelt und sagt, ich bin Jesus Christus, ich würde ihm eher zur Vorsicht raten, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich der Fall ist, ist eher gering. Rein theologisch ist das überhaupt nicht möglich, weil wenn wir lesen am Anfang der Apostelgeschichte, als der Judas, derjenige, der Jesus verraten hat, sich aufgehängt hatte aus Frustration über seinen Verrat an Jesus, dann soll ein neuer Apostel nachgewählt werden. Und dann wird dort ein Kriterium genannt, was für diesen Apostel ausschlaggebend ist. Und da steht, es soll einer sein, der Jesus selbst begleitet hat, der Jesus selbst gesehen hat, er sollte Augenzeuge sein von dem. Der Apostel ist jetzt nicht eine Machtinstitution gewesen, sondern er sollte Augenzeuge des Geschehens um Jesus sein. Das war die besondere Autorität. Und das macht eben auch diese 12 Jünger, dann geht es ja zu Aposteln. Insofern würde ich ja die These vertreten, Apostel in diesem Sinne gibt es heute nicht mehr. Zwar Kirchen und Gemeinden können sich eine Struktur geben, die wird auch im Neuen Testament erwähnt. Das wird aber eher festgemacht mit Diakonen und mit Ältesten. Das Älteste wird auch Episkopos oder den Bischof hinterher genannt. Also diese Struktur gibt es, allerdings werden die als Hirten betrachtet und als Herrschaftsinstrument. Und die Bischöfe der ersten Jahrhunderte, die haben das immer auch nebenberuflich gemacht. Das heißt, sie waren im normalen Beruf, haben ausgezeichnet durch ihre Frömmigkeit und Vorbildlichkeit. Später erst wurde es zu einer Machtinstitution. Das war dann Konstantin dem Großen und später Otto der Große hat dann auch eine wichtige Rolle gespielt. Das ist also nicht von Anfang an gewesen. Ja, also ich denke, ganz. Dankeschön. Ja, also, ersteht man im Geist auf oder körperlich? Auch hier eine interessante Frage. Also, es gibt in der Bibel einen Hinweis auf die körperliche Auferstehung. Diese körperliche Auferstehung ist allerdings nicht der Körper, den wir leben. Sondern da wird in der Bibel unterschieden. Es gibt dann eine Art Körper, der wird Auferstehungskörper genannt. Inwiefern der materiell substanziell ist, wissen wir nicht. Das ist auch nicht im Detail erwähnt. Er hat nämlich andere Eigenschaften. Beispielsweise steht, dass er nicht mehr abhängig ist von Hunger und Durst, also nicht mehr essen und trinken muss. Es wird dann auch gesagt, dass es dann in der Ewigkeit Gottes keine Geschlechtlichkeit in diesem Sinne mehr gibt. Also insofern ist das ein anderer Körper. Insofern ja, die Auferstehung ist erst einmal geistlich. Denn der Geist verlässt ja auch, die Seele verlässt den Körper, wenn er stirbt. Aber der Körper, der verbrannt wird oder verbot hat, das ist nicht der, der hinterher wieder aufersteht, sondern es gibt da eine neue Schaffung, was für insofern aus der Sicht Gottes kein Problem ausmacht, wenn sie die Information ihres Körpers, die er jeder einzelnen Zelle gespeichert hat, wenn Gott die hat, meinetwegen auch von der Festplatte gespeichert hat, dann kann er jederzeit aus dieser Information wieder diesen Körper gestalten. Wobei die Auferstehungskörper wird wahrscheinlich nicht dementsprechend, den sie jetzt haben, weil der ja gekennzeichnet ist von Verfall, das heißt von Krankheit, Alter und so weiter. Diesen Zustand gibt es der Ewigkeit bei Gott nicht, also wird der Körper auch nicht genau dementsprechend das, was sie jetzt haben. Sollte man Organe spenden? Das ist auch eine Frage, die man ja schlecht in 5 Minuten beantworten kann. Also aus der Sicht dessenjenigen, der Organe braucht, würde ich erstmal sagen, ja, klar. Warum nicht? Dann kann man ja sagen, ich brauche jetzt ein Organ, dann sollte andere das auch spenden, dann brauche ich das. Ist ja klar, es gibt ja Leute, die sind unbedingt darauf angewiesen. Dann gibt es viele Organe, die können wir bei den Menschen hinein spenden. Das heißt, man kann, wenn man will, eine Niere, wo sie sollten vorsichtig damit umgehen, die können sie nur einmal spenden, sehr häufig. Dann sie können Knochenmark spenden, sie können Blut spenden, das sind ja Organspenden. Und die sind unproblematisch. Das Knochenmark wird ergänzt, selbst ein Teil ihrer Leber wird regeneriert, wenn sie die spenden. Genauso das Blut wird regeneriert. Das heißt, diese Arten von Organspenden halte ich für unproblematisch. Problematisch und auch medizinisch diskutiert wird lediglich dann die Organspende am Ende des Lebens, aber auch nur aus dem Grund, weil es bisher unter Fachleuten eine gewisse Unklarheit gibt, wann der Tod einsetzt. Wenn ich sage, der Mensch ist geschützt bis zu seinem Lebensende, dann ist es natürlich ganz entscheidend wichtig, zu sagen, ist der Mensch dem Organ entnommen werden und tot oder nicht. Juristisch gilt in Deutschland das Hirntodkriterium, dass gesagt wird, wenn das Hirn irreversibel geschädigt ist, keine Funktion des Gehirns mehr zu messen ist, sodass auch in 2 verschiedenen Untersuchungen, dann gilt der Mensch als tot. Das wird aber aus medizinischer, juristischer, auch biologischer Sicht durchaus in Zweifel gezogen. Sie als Laie, falls Sie medizinische Laien sind, würden wahrscheinlich emotional sagen, ein Hirntod erlebt. Also meine, wenn Sie jemanden begegnen, der atmet, der Stuhlgang hat, dessen Haare wachsen, der sogar schwanger sein kann, der sich sogar bewegen, also nicht bewusst, aber sich bewegen kann, nicht, dass aber so ein Narzissmus-Syndrom ist, heute plötzlich die Kategorie, obwohl sie dort tot sind, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, der lebt. Aber nach juristischer Definition kann der dort tot sein. Also das heißt, das sehen Sie nicht. Wenn Sie diesen, der jemanden liegen sehen, da ist einer, der im Koma liegt, sieht genauso aus wie derjenige, der hirntot ist. Und da ist ein Problem. Das ist also hier, dass man den Menschen reduziert auf die Funktionsfähigkeit seines Gehirns, ist philosophisch, juristisch, auch medizinisch ein Problem. Und das ist natürlich dann Auswirkung auf die Sache der Organspende. Wenn ich nämlich zum Schluss komme, dass dieser Mensch gar nicht tot ist, dann würde er durch die Explantation getötet. Dann würde er sagen, hat er getötet. Und das würde natürlich anders gewertet werden. Dann ist nicht die Organspende das Problem, sondern wäre das Problem die Tötung des Menschen in der letzten Phase seines Lebens. Das kann man natürlich auch sagen, ja, aber der lebt immer noch durch Maschinen. Ne? Aber das ist ja kein juristisches Argument. Und dann müssen Sie sagen, auch jemand, der einen Herzschrittmacher hat, lebt ja nur durch Maschinen. Und der lebt sich zur Dialyse muss, lebt nur durch Maschinen. Also das heißt, dass jemand durch Maschinen lebt, ändert nicht an der Würde seines Lebens. Das. Inzucht. War es Inzucht am Anfang der Bibel oder nicht? Also das heißt Inzucht, das heißt wir, also wie haben wir miteinander geschlafen, wenn wir dann die biblische Geschichte anschauen und wenn wir hier so ernst nehmen, wie sie da steht, dann gab es am Anfang ein Menschenpaar, Adam und Eva, und die haben Kinder gezeugt. Die ersten, die wir auch namentlich erwähnt finden, sind in Kain und Abel, haben wir zehn erwähnt, haben wir noch ein paar erwähnt, die gezeugt worden sind. Und jetzt ist die Frage, ja, wie haben die sich weiter vermehrt? Wir müssen wir fragen, die Antwort wäre selbstverständlich, dass die untereinander geheiratet haben, das Schwester und Brüder, wenn wir dieses Modell voraussetzen. Und jetzt würden wir sagen, das ist doch illegitim. Das ist dann illegitim, glaube ich, natürlich verboten wird. Verboten wird es in der Bibel erst bei dem Auszug aus Ägypten. Das heißt, in den fünf Büchern Mose, in den Jahrhunderten davor nicht. Bei Abraham zum Beispiel sehen, dass er seine Halbschwester geheiratet hat, war kein Problem. Wir sehen das ja heute in erster Linie auch als Problem wegen genetischen Schwierigkeiten. Genetische Schwierigkeiten. Das kennen Sie vielleicht aus der Schule, wird dann häufig das Beispiel genannt der Bluter in den Adelshäusern Europas. Und wenn die untereinander heiraten, dann wissen Sie ja, es gibt dominante und rezessive Gene und die setzen sich durch. Also die einen bestimmten Erbkrankheiten setzen sich durch. Und wenn man eben denselben, aus derselben Familie kommt, dann ist die Gefahr, dass man Erbkrankheiten vererbt, viel, viel größer, als wenn sich das mischt. Dieses Problem gab es aber zumindest bei nach biblischem Modell am Anfang nicht, denn da war das Erbgut ja absolut top perfekt, es war ja gar nicht geschaffen worden. Und das, was wir heute haben, ist ja eine Degeneration von Erbgut, die auch ständig zunimmt, was ja ganz klar ist, weil in unserem Erbgut ständig Mutationen stattfinden, die dann in den meisten Fällen zu Erkrankungen und Defiziten führen. Und die können weiter vererbt werden und so weiter, aber am Anfang, wenn es ein absolut reines Erbgut gegeben hat, dann wäre das auch kein Problem. Also das Verbot dieser Inzucht ist aus gesundheitlichen Gründen, ist nicht in erster Linie, weil es per se falsch wäre. Am Anfang, da war das gut geheißen worden. Wir finden sogar Beispiele von Personen, die so etwas herausholen, wie ein Abraham, der da seine Halbschwestern geheiratet hat. Ewigkeit. Gibt es eine oder viele Ewigkeiten? Das kommt jetzt darauf an, wie wir den Begriff Ewigkeit definieren. Manche verwenden Ewigkeit, ich liebe dich ewig. Für manche ist das 14 Tage. Dann gibt es viele Ewigkeiten. Also gibt es viele Ewigkeiten. Aber wenn man ewig jetzt nimmt als eine Zeitdauer ohne Ende, ja, dann kann es nicht viele geben, dann gibt es eine Zeitdauer ohne Ende. Das Problem tut sich allerdings auch dadurch auf, wie Sie aus der Physik wissen, ist Zeit nicht eine neutrale Komponente, sondern Zeit ist variabel. Das heißt, Zeit ist abhängig von dem Zustand der Materie. Weshalb auch Physiker ja keine klare Antwort darauf geben können, wie war die Zeit an dem vollen Urknall. Das ist schwierig zu sagen. Und wir können Zeit immer nur messen. Also Sie kennen ja wahrscheinlich einige dieser Beschreibungen, die man versucht hat, das deutlich zu machen, mit dem die Geschwindigkeit, das Zeit auch die Geschwindigkeit vom Ort abhängig ist. Also irgendwie diese Überlegungen, ein Astronaut fährt mit Lichtgeschwindigkeit um ins Weltall, kommt nach so und so vielen Jahren zurück. Und dann ist er lange nicht so viel gealtert, wie wir auf der Erde waren. Also das heißt, man geht davon aus, dass Zeit abhängig ist von bestimmten Zuständen der Materie. Und insofern ist die Frage, was gab es denn, bevor es diese Zeit gibt oder gab? Oder was existiert denn außerhalb des Universums? Also wir wissen, das Universum dehnt sich aus, das ist die Materie vom Urknall her, was ist denn da jenseits? Also wir gehen mal davon aus, die Zeit ist einfach fest, wir schauen, die Uhr tick, 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 das läuft so weiter, das ist ja gar nicht so. Die Zeit ist keine ganz feste Komponente, sondern sie ist von anderen Faktoren abhängig. Und insofern ist es dann für uns überhaupt, ich würde sagen, unmöglich, Ewigkeit zu denken. Weil wir könnten mal eine sehr große Zeit denken. Da gibt es ja Märchen, solche Geschichten, da, wenn da ein Vogel kommt und der wächst alle 1000 Jahre sein Schnabel an einem großen Felsen und wenn da der ganze Felsen weggewächst ist, dann kann ich eine Stunde der Ewigkeit denken oder sowas. Das soll uns einfach nur vor Augen führen. Wir könnten uns Ewigkeit nicht vorstellen, weil bei uns in der Welt, in der eben alles begrenzt ist. Es gibt immer ein Danach. Oder ich meine, können Sie sich vorstellen, was kommt nach dem Weltall, wo es zu Ende ist? Und was kommt danach? Wohin geht sich das Weltall denn aus? Also ist da irgendein Raum? Das sind Sachen, auf der Erde ist aller Raum begrenzt und danach kommt etwas anderes und wieder etwas anderes. Und das etwas ja nicht endet, ja, wie soll das denn gehen? Wir können sagen, im Kreis, aber was ist denn außerhalb des Kreises? Das ist auch wieder etwas. Das ist ja auch nur eine Lügenantwort. Wir könnten uns nur bedingt etwas vorstellen, was es in unserer Welt so nicht gibt. Warum glauben Sie, ist der Islam falsch? Ja, das ist ja eine ziemlich direkte Frage, wobei, ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass ich das glaube. Also von daher, hier wird von einem Meinung unterstellt, ich würde das glauben. Ja, ich will das ja auch gar nicht ganz von der Hand weisen, wobei ich würde das aber umdrehen. Ich würde nicht sagen, ich glaube nicht, der Islam ist falsch, sondern ich glaube, der christliche Glaube ist richtig. Das ist dieser Unterschied. Also das heißt, ich will mich nicht so stark durch etwas definieren, wogegen ich bin. Und das finde ich auch manchmal eine mühsame Sache. Da wollte ich auch mal davon reden, ich bin gegen das und das und das und das und das. Ich glaube, hier steht es viel besser an, dass wir sagen, auf dem Wofür bin ich und warum bin ich dafür. Und dann fallen manche Sachen von selbst hinten runter. Also ich meine, ich will mich nicht rechtfertigen, warum bin ich gegen Eishockey oder warum bin ich gegen diese Musikstilrichtung. Viele Musikstilrichtungen oder Sportarten, die berühren mich einfach nicht sehr viel, weil ich andere Sachen habe, die mehr im Zentrum stehen. Und so will ich auch hier sagen. Also, wenn ich jetzt trotzdem etwas zum Islam sage, obwohl, da muss ich dazu sagen, das ist natürlich eine sehr, sehr Zusammenfassung, denn ich habe mich länger mit dem Islam auseinandergesetzt, habe natürlich auch den Koran gelesen, habe mit einigen Muslimen gesprochen, habe zahlreiche islamische Bücher gelesen. Also, was ich jetzt sage, ist nicht einfach so aus dem Namen herausgewickelt. Was natürlich dann auch klar ist, dass ich diese Sache nicht in 5 Minuten erklären kann, aber wenn ich sie versuche, relativ kurz zu erklären, dann würde ich einfach sagen, das, was ich in der biblischen Überlieferung finde, ist mir wesentlich glaubwürdiger als das, was ich in der islamischen Überlieferung finde. Und das hat verschiedene Gründe. Die hängen zum Teil mit der Entstehung des Korans zusammen, auch zum Teil mit der Geschichte des Korans zusammen. Das, was historisch ziemlich deutlich ist, was auch die erste uns greifbare historische Biografie Mohammeds angeht, da wird deutlich gemacht, dass er wesentliche Anstöße seines Denkens von Juden und von Christen übernommen hat. Also aus der Frühphase seines Lebens als Karawanenführer durch die arabische Welt gezogen ist und dort in Berührung kam mit Juden und Christen. Dass er deren Ideen übernommen hat, und dann auch selbst sagte, das wird im Koran ja auch so gesagt, dass er diese Ideen übernehmen wollte, übertragen wollte und den Arabern diesen Gott verkündigen wollte, der im Alten Testament zu finden ist. Und bis dahin würde ich sagen, dann ist ja alles super. Dann hat er ja wieder das selbe tun, nur er hat es in der Geschichte getan. Das heißt, wir haben die Schriften des Alten Testaments aus der Zeit von Mohammed, aber er übernimmt diese Lehre nicht, sondern er verändert sie, und zwar in wesentlichen Grundzügen. Und ich würde sagen, an manchen Grundzügen, die, wie soll ich das ausdrücken, vielleicht für ihn nicht so ganz verständlich und einsichtig waren. Er hat dann auch religiöse Erlebnisse. Aber ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass religiöse Erlebnisse alleine für mich nicht unbedingt immer überzeugend sind, weil da eben zum Teil auch psychische Phänomene und sonst irgendwas eine Rolle spielen kann. Das heißt, ein Erlebnis ist für mich nicht unbedingt Ausweis von Wahrheit. Und hier sind die meisten der Gottesbegegnungen, die Mohammed gehabt haben soll, die sind in der Einsamkeit. Das heißt, es gibt da keine Zeugenaussagen. Das heißt, sie sind nur auf seine Aussage angewiesen. Und da, wo er sagt, er fordert sogar die frühen Muslime auf, lest doch in den Heiligen Schriften der Juden und der Christen. Also das heißt, darauf gründet er, die wird er bestätigen, aber er bestätigt sie mir nicht. Deshalb, heutige islamische Theologen sagen an dieser Stelle normalerweise immer, ja, das liegt daran, weil die Bibel verfälscht worden ist. Aber hier ist bis heute kein Nachweis geführt worden, was soll da verfälscht worden sein. Weil wir haben Dokumente aus der Zeit Mohammeds, also alten und neutestamentlichen Schriften, und da steht genau dasselbe wie heute. Also das heißt, wo ist da die Verfälschung? Mohammed hat die Schriften gelesen, die wir heute genauso vorliegen haben, und wenn er sagt, wir sollen die lesen, auf die baut man auf, die sind wahr. Ja, dann würde ich sagen, dann gehe ich doch gleich zur Quelle. Die Quelle wäre dann das alte Neutestament und nicht eine Neuinterpretation, die stattfindet. Aber das ist jetzt ganz, ganz kurz gefasst. man könnte das, müsste das auch noch viel ausführlicher besprechen, um dann auch dem Islam gerecht zu werden und dann nicht so darzustellen, das ist jetzt alles so oberflächlich. Ist Homosexualität aus der Sicht der Bibel wirklich falsch? Ja, also dass solch eine Frage kommt, das war ja fast zu erwarten. Das ist doch so der Klassiker. Also ist irgendein Journalist, der eine christliche Institution besucht und wir haben sehr viel mit dem Glauben zu tun, da kommen immer zwei Fragen. Nämlich, was halten Sie vom Kreationismus und wie stehen Sie zur Homosexualität? Ist dann nicht mehr ganz so spannend, wenn man das schon ein paar Mal wieder gehört hat oder da Antworten drauf gefunden hat. Also die Bibel definiert erst einmal Sexualität als etwas Gutes. Da merken wir schon auch ein gewisses Problem bei der katholischen Kirche, die ich jetzt hier nicht verurteilen werde, aber der katholischen Kirche ist durch den Einfluss des Neukonformismus eine gewisse Leibfeindschaft entstanden, die unter anderem auch zum Zölibat geführt hat, sozusagen, also eine bestimmte Amtswehr dürfen keine Sexualität ausüben. Man begründet es auch damit, dass ja man in Paulus ähnlich gewesen ist, was ja stimmt, aber der war es freiwillig, bei vielen der Priester ist das ja nicht unbedingt freiwillig, sondern da ist es der Wohlstand der Kirche, dass es so ist. Aber das ist jetzt, ich will nicht gegen die katholische Kirche sagen, nur sagen, das ist keine biblische Forderung, sondern die Priester des Alten Testaments waren alle verheiratet. Weil Sexualität in der Bibel etwas Gutes ist, etwas Schönes ist. Aber es wird gesagt, weil die Sexualität etwas Schönes und Gutes ist, kann sie auch sehr zerstörerisch sein für menschliche Beziehungen, wenn sie nicht falsch ausgeübt wird. Das werden Sie wissen, mit Eifersucht oder Liebeskummer oder was weiß ich, das sind dann viele zerstörerische Elemente, die auftauchen, wo alle im Leben, das Leben des anderen böse schädigt. Sie kennen das vielleicht noch, irgendwelche Rufmorde bei Facebook oder so, wo man sich von einer Freundin oder einem Freund getrennt hat und dann alle Freunde sucht und denjenigen beschimpfen, der sich da getrennt hat oder solche Sachen. Das ist alles nicht so richtig schön. Und deshalb gibt es in der Bibel von Gott bestimmte Ideale, die vor Augen gestellt werden. So sollte Sexualität im optimalen Fall gelebt werden. Das optimal ausgelebte Sexualität, das wird in der Bibel genannt, das ist nämlich die Sexualität zwischen Mann und Frau und das auf Dauer, die Treue. Und zwar hoffentlich auch ihr ganzes Leben lang. Das ist das Ideal, was ja zumindest formal, selbst in Liebesfilmen heute noch so dargestellt wird, mit Wünschen, mit Freude, sondern bis in allen Tagen, in guten, schlechten Farben und so weiter und so weiter. Und dann wird das versprochen, hält häufig nicht so lange, wie die Statistik das auch sagt, aber es ist zumindest romantisch zu versprechen. Aber das Ideal wird es schon sein. Jetzt kann man natürlich sagen, manche Leute nerven sich ja fürchterlich nach ein paar Jahren Ehe. Das ist schon so. Deshalb stehen in der Bibel dann ja einige Hinweise, wie kann gelingende Ehen aussehen. Also das eigentliche Ziel Gottes auch für Sexualität ist gelingende Ehe. Das heißt, worauf, das sind auch Kriterien, worauf sollte man achten, damit Ehe nicht so schnell nervig wird oder kaputt geht oder so. Und jetzt kann man einfach sagen, dann sind Dinge, die nicht diesem Ideal entsprechen. Da wird gesagt, so solltest du es nicht wollen. Und dazu gehören alle möglichen Formen ausgeübter Sexualität. Also hier, aber die Bibel wendet sich nicht in erster Linie das erstreckt, das erstreckt, das erstreckt, das erstreckt, sondern sie sagt, das ist das erstrebenswerte Ideal. So sollst du handeln, wenn du das in ganzer Fülle und möglichst optimal erleben willst. Und das wäre hier meine Hauptantwort. Die Bibel ist nicht in erster Linie gegen Homosexualität, sondern die Bibel ist in erster Linie für Sexualität von Mann und Frau und dauerhafter Treue. So will ich es ausdrücken. Ja. Okay, also ich bekomme hier gerade den Hinweis, dass wir vielleicht nicht hier alle Fragen abarbeiten, sondern dass ich Ihnen jetzt die Möglichkeit gebe, wo sagen, ja, das ist jetzt nun wirklich, da muss ich doch noch eine Antwort drauf haben, auch wenn es jetzt schon eine Zeit lang gelaufen ist, und da werde ich versuchen, dazu etwas zu sagen. Wenn Sie jetzt sagen, das ist nichts ganz Dringendes, dann nehme ich aber noch ein paar hier, oder ich sage jetzt irgendwann Schluss, wir können es noch persönlich unterhalten, aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, nochmal so ein paar mündlich vorgetragene Fragen zu formulieren, und ich versuche darauf zu reagieren. Bitte schön. Ja, der Gedanke ist ja wie ist das mit den Menschen, die vor Jesus Christus gelebt haben? Weil indem Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, eröffnet er einen Zugang zu ihm. Das ist ja das, was auch exklusiv christlich ist. Oder sagt, ich glaube daran, dass Jesus Christus mir einen Weg zu Gott öffnet. Gestorben ist für meine Schuld, ich bin sehr erlebt und so weiter. Wie ist das mit den Menschen, die vor Jesus Christus gelebt haben, die diesen Zugang ja nicht gehabt haben, so Gott auch nicht erkennen konnten? Wir könnten das Geld auch ausweiten, wie ist es mit den Menschen, die heute irgendwo auf der Welt leben, aber nie davon gehört haben, die sind ja lediglich Ausgangslage. Dann gibt es im Neuen Testament, meine ich, eine befriedigende Antwort insofern, dass nämlich der Mensch immer nur für das verantwortlich ist, was ihm geoffenbart ist, also das, was er weiß, nicht für das, was er nicht weiß. Völlig unerwichtig beispielsweise, dass die Menschen, die vor Jesus Christus gelebt haben, werden gerichtet und verantwortlich, sind verantwortlich für das, was sie gewusst haben, nämlich die Natur, das Gesetz und das Gewissen. Wenn du sagst, jeder Mensch, egal wo auf der Welt, hat ein Gewissen, jeder Mensch kann durch die Natur erkennen, dass es einen Gott gibt und dann kann er ihn ehren oder nicht und danach wird er gerichtet. Da wird gesagt, ihr als Juden, ihr habt sogar noch das Alte Testament, also kommt noch dazu eine Verantwortung, ihr habt noch mehr von Gott gewusst. Und ihr als Christ, ihr habt ja noch mehr gewusst, weil das Neue Testament mit Jesus Christus. Das heißt, der Mensch wird danach beurteilt, was er gewusst hat und wie seit er dann sich auf Jesus verlassen hat, was Gott ihm geoffenbart hat. Wir sehen dann im Jakobusbrief und auch im Hebräerbrief den Hinweis auf Abraham als Vorbild des Glaubens. Zur Zeit von Abraham gab es weder ein Altes Testament noch ein Neues Testament, ganz zu schweigen von den Einzelheiten der Person Jesu. Trotzdem wird er als Vorbild des Glaubens genannt, weil das Ewige, was er von Gott offenbart bekommen hat, was er gewusst hat, darauf hat er sich vollkommen verlassen, hat ganz darauf vertraut und dementsprechend gehandelt. Das heißt, auch ein Abraham ist gerettet in diesem Sinne durch Jesus Christus, aber er wusste es noch nicht. Also das heißt, das kommt erst nachher, aber er hat darauf vertraut, dass Gott einen Weg schaffen wird, wie er Kontakt zu ihm haben kann. Also das heißt, auch die Menschen, die vor dem Alten und dem Neuen Testament gelebt haben, haben die Möglichkeit eines Kontaktes zu Gott. Aber die Leute, die das Alte und Neue Testament haben, haben hier eine umso größere Verantwortung, damit umzugehen, weil Gott ihnen ja mehr mitgeteilt hat. Das heißt, es gibt hier auch keine Errettung an Jesus vorbei in diesem Sinne, sondern eine Errettung durch Jesus, das wird auch in der Bibel so genannt, obwohl er Jesus mit Namen nicht kannte. Und das heißt, Erlösung hängt ja nicht davon ab, ob ich die Dogmatik genau vorliegen habe, sondern ob ich dieses Vertrauen Gott gegenüber habe, dass er Vergebung schaffen wird, dass ich sie nicht aus mir selbst heraus schaffen kann. Ja, dann war hier bei mir noch eine Meldung, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich wollte es eigentlich. Das ist in der allerersten Besprechung gesagt, dass er das mit dem Kriegen vergeben muss. Das wäre eine Sache, das es noch nie jemanden gab, der da irgendwas gesagt hat. Das war ja auch eigentlich eine satirische Religion. Und was wäre denn jetzt, wenn man sagen würde, ja, das vielgesprochene Muss hat sich hier offenbart. Ich hatte eine religiöse Erfahrung. Würde das denn diese Religion legitimieren? Würde es eigentlich, man sie als Satire erfunden hat?
Also ich würde jetzt sagen, das wäre für mich der Ausgangspunkt einer ernsthaften Auseinandersetzung damit. So wie ich mich mit anderen Religionen auseinandersetze, wo Menschen bezeugen, dass sie ernsthafte religiöse Erfahrungen gehabt haben, den Buddhismus, den Hinduismus, Islam, andere Religionen, dann würde ich mich auch ernsthaft damit auseinandersetzen. Soweit es aber eigentlich mehr eine Parodie auf Religion sein soll, dann ist es für mich nicht auf derselben Stufe wie Leute, die jetzt ernsthaft sagen, ich glaube wirklich daran, weil ich habe da etwas erlebt. Wenn die Leute, wenn jemand das mir sagt, dann würde ich versuchen, dieses Erleben zu überprüfen. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich nicht so leichtfertig alles glaube, was Leute mir erzählen, soll ich überprüfen, ist das jetzt einfach nur Show, ist das nur Theater, wird einer da vielleicht jetzt der große Guru sein, die Spaghetti Monsters, um dann eine neue Kirche zu machen, und dann was weiß ich, Pasta umsonst zu bekommen oder so, oder was steckt dann dahinter, oder ist es wirklich etwas Echtes? Und wenn es wirklich etwas Echtes ist, dann bin ich bereit, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich durchaus davon ausgehe, dass es verschiedenartige religiöse Erfahrungen geben kann, echte, aber eben auch vorgespielte. Und ich gebe Kriterien, nach denen das unterscheiden wird. Vielleicht nicht zu 100%, aber zu vielleicht 95%. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist aber ein ganz großer Teil, unter anderem in meinem Buch über falsche Endzeitberechnung. Und da nenne ich auch solche Kriterien, weil viele, viele dieser Spekulationen, wann das Ende der Welt ist und wann dann der Welt verdammt ist, wissen wir, 2012 war das letzte Mal, so flächendeckend, als die Welt untergehen sollte. Und da haben ja auch Leute ihr Geld mit verdient und Spekulationen und Maya-Kalender und was weiß ich noch alles reingemacht. Und wenn man da kritisch genug prüft, dann kann man erkennen, dass damit es viel auf sich hat. Also man kann an bestimmten Kriterien Show und echte religiöse Erfahrung unterscheiden. Und das habe ich hierbei auch tun. Und bisher, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die vom Spaghetti-Monster gesprochen haben, ist bisher keiner untergekommen, der wirklich etwas erlebt hat oder überzeugt hat, sondern eher, die es eben als Polemik benutzt hat, für Auseinandersetzung mit anderen bestehenden Religionen. Und das, finde ich, dann, kann man natürlich machen, ist in gewisser Weise auch lustig, wenn man sich da so mit Spaghetti sieht, auf dem Kopf fotografieren lässt und hier das in sein Passfoto einfahren lassen würde, solche Geschichten. Aber es ist nicht eine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Phänomen Religion, würde ich sagen. Ja.
Ich habe eine Frage eigentlich, ich glaube, es ist ja die moderne Wissenschaft, aber ich habe nur gesehen, am vierten Tag, also Genesis, wird da beschrieben, dass die Pflanzen, Bäume und so weiter und so fort geschaffen worden sind. Und da sind wir am vierten Tag, den Lichttag. Das heißt, wir wissen schon, der Eintag bei Gott ist 1000 Jahre sozusagen. Wie könnte das aussehen oder funktionieren, dass 1000 Jahre Bäume und auch Pflanzen ohne Lichter überleben können? Und dann kommt hier Vers Nummer 16, es wird hier geschrieben, Gott machte zwei Lichter. Mhm. Wir wissen schon, dass es nicht zwei Lichter gibt, und es wird hier gemeint Sonne und Erde, Sonne und Mond. Aber wir wissen schon, dass das Licht vom Mond kommt, nicht vom Mond, sondern von der Sonne.
Mhm. Ja.
Deswegen wird hier zwei. Und vielleicht Genesis 29 wird hier geschrieben, dass alle Pflanzen und alle auf der Erde wirklich für uns. Mhm. Aber wir wissen schon, dass einige Pflanzen wirklich sind. Also, kann nicht alles.
Ja, also sind ja mehrere Fragen, die kann ich kurz oder versuchen länger zu beantworten. Also die erste Frage ist, wie, woher kam das Licht, wenn Sonne und Mond erst später geschaffen worden sind? Dieses, das mit den Tagen, Tage oder Zeitalter gemeint, das ist noch eine lange theologische Frage. Wir könnten andererseits die Frage beantworten, wenn wir sagen, es waren reale Tage. Es gibt Argumente, die dafür sprechen, davon auszugehen. Theologisch gesehen ist nicht theologisch, sondern theologisch. Es gibt dann manche Argumente, die sagen, es sind jetzt länger Zeitalter, die sind 1000 Jahre. Auf die Frage des Lichtes gibt es ja eine indirekte Antwort. Nach unserem heutigen Wissen ist das mit dem Licht eigentlich gar kein Problem. Sie wissen beispielsweise, dass viele der Sterne, die wir heute sehen, nach astronomischer Erkenntnis gar nicht mehr existieren. Das Licht sind sie trotzdem. Das heißt, Licht ist nicht immer abhängig von der Lichtquelle, sondern Licht kann auch ein Lichtstrom sein. Sie wissen, ja, manche, da gibt es eine Supernova und wir sehen das erst viel später, der Stern ist lange nicht mehr da und wir sehen das nicht immer noch, weil das Licht halt so lange ist. Das heißt, wenn Gott wirklich allmächtig ist, wie die Bibel das sagt, dann kann er auch, und er wird einfach ein Lichtstrahl ins Universum stellen, dann geht das Licht auf die Erde, dann sagt er, Ende. Das ist also physikalisch kein Problem für einen Gott, für uns schon, aber für Gott nicht. Also das heißt, Gott ist nicht darauf angewiesen, ein Licht, eine Lichtquelle zu schaffen, sondern so wie wir heute das Licht von Sternen sehen, dann existieren, so könnte Gott auch von vornherein einfach ein Lichtstrahl ins Weltall stellen, wenn er will, dass da Licht kommt, ohne schon eine Lichtquelle zu schaffen. Die Sache mit Sonne und Mond als zwei Lichtquellen werden wir auch als zwei außergewöhnliche genannt, und zwar daneben, wenn wir in der Bibel erwähnen, dass es auch noch Sterne gibt. Die Sterne, wie gesagt, sind zu geben, um Zeitzeichen und Stunden und so weiter. Also auch die Zeitberechnung werden sie genutzt, wurden ja auch in der Artikel dafür genutzt, wie sie gegeben waren, zu Navigationszwecken und so weiter und so weiter. Also die werden ja auch noch als Lichtquellen genannt. Das gesagt wird, es sind zwei Lichter. Damit ist lediglich gemeint die Beobachtung des Menschen von seiner Position aus, von seiner Position auf der Erde aus. Damit ist nicht gemeint, dass der Mond von sich selbst aus leuchtet, sondern dass er von der Erde aus als Licht wahrgenommen wird. Und das bedeutet, das ist gemeint. So sind ganz viele Gestalten in der Erde. Was wir heute auch noch tun, so spricht man von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und wir alle als aufgeklärte Menschen wissen, da geht nicht die Sonne unter, sondern wir müssen eigentlich von der Hinwegdrehung der Erde sprechen. Und du schreibst jetzt mal auf eine schöne Urlaubskarte und sagst, wir gehen an eine Urlaubskarte von der Hinwegdrehung der Erde. Denken wir, was wollen Sie denn jetzt sagen? Ja, und dann sagt man, ja, da, wir haben schon Sonnenuntergang gesehen, weil von unserer irdischen Perspektive aus sieht es so aus, dass auch die Sonne runtergeht und die Erde haben den Eindruck, der steht still. Und deshalb viele Beschreibungen, die wir in der Bibel finden, die sind bewusst die Perspektive des Menschen eigentlich, oder wie wir es verstehen können, also an vielen Stellen. Weil Gott will ja nicht, dass irgendetwas beschreibt, wir einordnen können und sagt dann, naja, jetzt warte mal 3.000, 4.000 Jahre, damit die Sache klar werden. Sondern er will uns Sachen beschreiben, wie wir das mit anfangen können. Und deshalb, Gott gibt uns immer nur stückweise Informationen über die Realität der göttlichen, jenseitigen Welt, weil wir die auch nur zum Teil wahrnehmen können, weil wir nur in den Grenzen unserer irdischen Wahrnehmungsfähigkeit wahrnehmen können. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum hier von zwei Lichtern gesprochen wird. Damit soll nicht ausgedrückt werden, dass der Mond von sich selbst aus leuchtet, sondern damit soll einfach ausgedrückt werden, dass er den Menschen in der Nacht Licht gibt. Und aus irdischer Perspektive ist es so. Ja. So, dann war hier noch etwas, ich glaube, da oben, Sie haben noch nicht dran gelesen. Ja.
Nochmal gelesen.
Noch mal, ja, genau, ja,
genau. Okay.
Auf
Englisch, ich wollte nur sagen, dass. Actually, the Big Bang Theory supports that light, which is actually photons, came when the Big Bang happened. So it doesn't need a source for light. So photons, which is light, were created first, and then the source of light, the stars, they came much later.
Ja, also ich interpretiere das, interpretiere das jetzt als zustimmende Ergänzung. Es wurde gerade darauf hingewiesen, dass bei dem Urknall, dass da auch Photonen entstanden sind, also das heißt, das Licht dadurch entstanden ist, ohne eine konkrete Lichtquelle, und das wäre ja jetzt unterstützend für meine Argumentation zu sagen, wir können uns eben auch Licht vorstellen, ohne eine konkrete Quelle benennen zu können. Und wenn wir das heute machen können, dann kann Gott das sicherlich auch. Ja. Es war hier noch irgendwo eine Meldung von einer Frage, die wir noch dran nehmen sollten, oder Physiers. Also ich würde sagen, die entscheidende Aussage, die hier für jeden wichtig ist, sind nicht so sehr die Details, sondern die Grundsätze, das grundsätzliche Bekenntnis. Gott ist derjenige, der die Welt in Erscheinung gerufen hat. Gott ist der Schöpfer. Die Details, darüber können wir jetzt nachher diskutieren, welches Modell da das passendste, besteste ist. Aber ich glaube, die Voraussetzung, Christ zu werden, hängt nicht daran, dass ich ein bestimmtes Modell übernehme, sondern es hängt daran, dass ich allgemein davon ausgehe, Gott steht hinter der Realität, hinter der Welt. Er ist der Ursprung, aus dem das herauskommt. Und daran würde ich jetzt heute Abend in erster Linie festhalten, diese Diskussion in dem Vergleich, was spricht jetzt für eine kreationistische Sicht, was spricht mehr für eine evolutionäre, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, weil es ja auch die Evolutionstheorie gar nicht gibt. Und es gibt viele verschiedene Modelle von Evolutionstheorie, die auch sich weiterentwickeln. Das heißt, die Evolutionstheorie heute ist leider andere als die von Darwin. Das heißt, das bräuchte eine längere Sache, dass ich jetzt erstmal erkläre, wie das Ganze funktioniert, wenn man sich das vorstellt, wo da die Stärken und die Schwächen sind. Aber da müssen wir auch sehen, das sind wissenschaftliche Modelle, die sich ständig verändern. Und hier sollte ein Christ nicht zu sehr sich versuchen, darauf zu fixieren, denn dann wird seine Überzeugung auch übermorgen schon wieder anders aussehen, weil dann eben wieder andere Modelle von Vererbung, von Mutation und so weiter herrschen. Also das, was für den Christen der Kern ist, was die Schöpfung oder die Welt angeht, ist Gott steht dahinter. Gott ist der Urheber dieser Welt. Er ist der Schöpfer. Das ist, glaube ich, hier die zentrale Aussage. Das andere ist spannend und auch interessant, aber hier würde ich auch sagen, das bräuchte eine ganz gesonderte Veranstaltung, um das entsprechend erklären zu können. Also ich kann das, aber da müssen Sie sich jetzt mal noch eineinhalb Stunden Zeit nehmen, dann kann ich das auch gerne tun. Aber sonst lasse ich es mal dabei. Genau, auch die Altersdatierungsphasen ist eine ganz wichtige Sache. Wobei die Datierungsphasen, das müssen wir sehen, es gibt verschiedene sichere Datierungsmethoden, unsichere Datierungsmethoden, welche die auf den Zerfall radioaktiven Materials zurückzuführen sind, welche die eher nach Leitfossilien und Gesteinsschichten datieren. Und jede dieser Datierungsmethoden hat Stärken, hat Schwächen, ist abhängig von etwas relativen Annahmen. Deshalb, ja, das sind wichtige Argumente, aber auch die müssen wir im Detail anschauen, um ihre Aussagefähigkeit zu überprüfen zu können. Aber das ist jetzt, glaube ich, sehr gut eher für christlichen Glauben. Und christlichen Glauben ist ein Kernanteil. Gott ist der Schöpfer der Welt. Und interessanterweise die einzelnen Details, da steht Gott sprach, das wurde, wird ja auch nicht gesagt. Da ist es gesagt, und dann kamen die Protonen oder kamen die Neutronen, die sind dann zusammen und dann so, sondern es wird uns relativ knapp beschrieben. Und das ist schon interessant, damit auseinanderzusetzen. Aber da gibt es um das gründlich zu tun. Dafür müssen wir mal eine gesonderte Veranstaltung überbauen, dann können wir das auch gerne tun. Mit dem Blick auf die Uhr, ich möchte nicht, dass Sie heute nach Hause gehen und sagen, oh, wir haben uns jetzt so lange hier festgehalten, wir wollten unbedingt endlich raus, wir gehen nicht, sondern ich möchte eher, dass Sie hier positiv gestimmt die Veranstaltung verlassen, mit hoffentlich einigen anregenden neuen Gedanken, die Ihnen weiterhelfen, sich mit der Frage nach Gott und dem Glauben nicht nur abstrakt auseinanderzusetzen, sondern auch für sich selbst. Und das ist immer eine persönliche Frage. Das ist ja die Frage, wie soll ich diesen Wissen, sondern wie stelle ich mich persönlich dazu? Das ist da eine ganz wichtige Sache und ich hoffe, dass das bei Ihnen ein Stück weit Sie weiterhilft. Falls Sie jetzt noch konkrete Fragen haben, auf die ich leider nicht mehr eingegangen bin, weil die da vorne noch liegen, dann können Sie gerne zu mir kommen. Ich will mich da verrücken. Wir können hier noch etwas länger dann debattieren. Aber allen anderen wünsche ich dann noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, ich hoffe, dass Sie einiges mal mitnehmen können. Und dann vielleicht ein andermal, wo wir weiter diskutieren können und einige dieser Fragen, die jetzt angerissen worden sind, nochmal detaillierter behandeln können. Also dann schönen Abend und auf Wiedersehen.